Morgen. Wir wurden heute schon gut eingeleitet. Auf meine Predigt passt das eine Lied, das wir vor dem Gottesdienst gesungen haben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und ihr könnt gerne die PowerPoint einblenden. Wir wurden mit diesem Bild begrüßt Anfang des Jahres. Das Gebetsprogramm, die Leute, die da waren, die regelmäßig hier waren, die haben das Heft in den Händen gehalten. Das war dieses Bild. Und der Satz, die Jahreslosung, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das Cover gefiel mir sehr gut, das Bild ist sehr schön. Es zeigt einfach, wie groß die Natur, wie groß die Schöpfung ist, wie groß Gott ist. Und ich werde heute für meine Predigt etwas tun, was man eigentlich für Predigten nicht tun sollte. Und zwar werde ich einen Vers nehmen, und zwar diesen Vers, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu und ich werde es aus dem Kontext reißen. Ich werde nicht weiter auf den Kontext eingehen. Das sollte man nicht tun, also nicht als Vorbild nehmen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn wir uns diesen Satz anschauen, würden wir sagen, jeder von uns, er mag neue Sachen, neue Dinge. Sei es ein neues Handy, neue Möbel, nicht die schon jahrelang irgendwo standen, vielleicht schon abgenutzt sind, wo die Ecken schon abgeschlagen sind. Wir mögen neue Kleidungsstücke, neue Produkte und natürlich kennen wir auch diese Aussagen, wo wir sagen, ja, bei vielen neuen Produkten hat die Qualität nachgelassen. Aber wenn man die gleiche Qualität nehmen würde, das Produkt alt oder neu, dann würden wir uns wahrscheinlich immer fürs Neue entscheiden. Und wenn wir uns jetzt die Halle nebenan anschauen, denke ich mal, mögen wir es, dass neue Dinge verbaut werden. Wir hatten noch alte Teppiche, die könnte man hinlegen, anstatt den neuen Boden. Aber ich glaube, wir freuen uns, dass da der neue Boden liegt. Wir haben hier Toilettenwände, die wir rübernehmen könnten. Das wäre günstiger gewesen. Aber ich glaube, wir freuen uns, dass da neu aufgebaut wurde. Und so denke ich, dass es uns oft so geht, dass wir sagen, wir mögen neue Dinge. Gott spricht, ich mache alles neu. Und wir wissen, dass dieser Satz nicht im Zusammenhang mit Möbel und Produkte steht, sondern es geht um was viel Größeres. Was hat denn Gott neu gemacht? Und ich möchte auf den ersten Punkt eingehen, und zwar ist es die Schöpfung. Wenn ich meine Predigt betrachte, dann könnte man sagen, ja, die hat so vor 3-4 Minuten gestartet. Kurz vor 11 hat meine Predigt begonnen. Der Gottesdienst hat so circa um 10 Uhr begonnen. Der Tag, der hat heute so um 0 Uhr begonnen. Das Jahr hat am 1. Januar begonnen. Und so könnte man diese Liste unendlich erweitern. Und man könnte sagen, alles, was mit der Zeit zu tun hat, hat einen Anfang. Und wenn wir ganz weit zurückgehen, dann sehen wir auch, unsere Welt, auf der wir jetzt aktuell leben, hat einen Anfang. Wie war es am Anfang der Welt? Die Bibel beschreibt es uns. In 1. Mose 1, Vers 1 steht, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott hat die Welt erschaffen. Und damit beginnt unsere Zeitrechnung. Die meisten von uns kennen diesen Vers und auch die ersten Verse aus der Bibel sehr gut, aber ich möchte sie trotzdem nochmal lesen, und zwar 1. Mose, die Verse 1 bis 5. 1. Mose 1, 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Für uns sind diese Bibelstelle, ja, denke ich mal, bekannt und wir wissen, dass es weitergeht, die nächsten Tage kommen. Und so kommen wir zum sechsten Tag und als letzter Schritt wird der Mensch geschaffen. Und dann lesen wir im Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wir haben in der Bibel einen Psalm, wo sich der Schreiber die Schöpfung anschaut und er kommt ins Staunen. Und ich möchte uns diesen Psalm ein Stück weit lesen, und zwar die ersten 9 Verse. Dieser Psalm ist der Psalm 104 und man weiß nicht genau, wer der Schreiber ist. Man könnte aber sagen, vielleicht ist es David, wird vermutet. Wir wissen es nicht. Ich lese uns den Psalm. Psalm 104, 1 bis 9. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich sein Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinen Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Wir sehen, dieses Kapitel startet mit dieser einen Aussage: Lobe den Herrn, meine Seele. Wenn wir einen Text beginnen und schreiben, dann sind halt immer die ersten Worte entscheidend. Und dann fragt man sich, warum kommt dieser Schreiber zu diesen Worten? Lobe den Herrn, meine Seele. Was ist der Grund? Und wir lesen das in den nächsten Versen. Er schaut auf die Schöpfung, er sieht, was geschaffen wurde und wie es geschaffen wurde. Und er kommt zu dem Schluss: Lobe den Herrn. Es ist die Größe Gottes, die ihn, ja, dankbar macht. Es ist unbeschreiblich und er guckt nicht in erster Linie nur auf die Schöpfung, sondern er guckt, wer hat diese Schöpfung gemacht? Wer ist der Schöpfer dieser Schöpfung? Und er spricht in diesem Psalm verschiedene Dinge an. Es ist in dichterischer Form, wie wir wahrscheinlich schon gehört haben. Und er vergleicht die Schöpfung mit einigen Bildern, die die Leser aus dem Alltag kannten. Wir haben in Vers 2 den Satz, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn. Ein Zelt, das kannten die Leute, und der Himmel wurde ausgespannt wie eine Zeltbahn. Vers 3 zeigt, dass Gott über den Wolken steht und auch der Wind, ja, gehorcht ihm. Er befehligt den Wind. Und dann sehen wir, dass ab Vers 5 die Schöpfung beschrieben wird. Gott hat die Erde geschaffen in Vers 5 und sie steht fest und sie wankt nicht. Das Wasser wird hier beschrieben, stand über den Erdboden, es stand über die Berge und auf Gottes Befehl hin hat es sich gesammelt, die Meere wurden gebildet, die Ozeane haben sich gebildet und sie haben ihre festgelegten Grenzen, die sie nicht überschreiten dürfen. In Vers 7 wird es so formuliert: Aber vor deinen Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Geht es um das Wasser. Und so wird es fortgesetzt, der Psalm. Es geht um Tiere, es geht um Pflanzen, es geht um den Mond, es geht um die Sterne. So dass der Schreiber auch zum Ende des Kapitels einfach zu einem Schluss kommt. Und das ist der Vers 33. Und wir sehen auch die Verbindung wieder zum Vers 1, die Parallele dort steht. Ich will den Herrn singen, mein Leben lang. Meinen Gottlob singen, solange ich bin. Wenn wir in unser Leben schauen, wie ist es bei uns? Wenn wir uns draußen umschauen, in der Natur, in der Schöpfung, kommen wir dann auch zu diesem Schluss, dass wir Gott den Lob geben wollen, dass wir Gott Lob singen wollen, dass wir Gott singen wollen, um Gott die Ehre zu geben, dafür, was er getan hat, die Größe, die er geschaffen hat. Und ja, wir sind Christen, aber nicht nur bei uns Christen ist das so, sondern sogar im Römerbrief lesen wir, dass Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, die nicht gottesfürchtig sind, erkennen müssen, dass es etwas Höheres gibt. Das lesen wir in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn man sich anschaut, wie die Natur und die Schöpfung ist, da kommt man nur zum Schluss, es muss was Höheres geben. Es muss etwas geben, was dieses alles geschaffen hat. Es muss eine Weisheit dahinter geben, die nicht vergeht. Es muss was Größeres sein, dass wir regelmäßig unsere Ernte kriegen. Es vergeht nicht Saat und Ernte. Und auch diese Schönheit der Schöpfung, es zeigt einfach, dass Menschen Gott, ja, dass die erkennen müssen, es gibt etwas Größeres. Vor einigen Wochen gab es hier in Barnstorp und Umgebung sogenannte Polarlichter. Und ich glaube, viele haben sie gesehen. Und wenn nicht selbst gesehen, vielleicht im Status gesehen. Und einige haben noch Verse dazu geschrieben, Psalmen und so weiter. Und ich fand die sehr schön und ich habe uns einige Bilder mitgebracht. Ich habe ein Statusbild fotografiert und gefragt, ob ich dieses Bild veröffentlichen darf, wurde mir zugestimmt. Das ist ein Blick auf die hintere Lohbreite, wer es nicht weiß. Und wir sehen die Schönheit der Schöpfung. Wir sehen die Polarlichter dort und der Text des Polarlichter im Barnstorp, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkünden das Werk seiner Hände. Ich habe selbst versucht, Bilder zu machen, sind vielleicht nicht ganz so schön geworden, aber man sieht einfach die Natur. Man sieht, es ist anders als sonst, es ist einfach schön. Dort habe ich auch noch versucht, es nicht ganz so gut zu erkennen. Und das Bild ist mir gelungen, ist leider verschwommen, aber man sieht die Farben, die Schönheit und die Pracht, die einfach dort zu sehen war an diesem Abend. Das Handy war es gefühlt noch besser zu sehen als so in echt, aber es war sehr schön. Das Bild ist nicht von mir, das habe ich jetzt einfach eingefügt aus der Lippischen Landeszeitung. Ich habe mich gefragt, wozu sind eigentlich Polarlichter gut? Warum haben wir die überhaupt? Warum sehen wir die hier bei uns? Und ich habe nachgeforscht und eigentlich haben keinen besonderen Grund. Sie sind eigentlich nur ein Beweis dafür, dass unser Erdmagnetfeld uns schützt. Es sind Teilchen, geladene Teilchen von der Sonne, die auf uns, auf die Erde kommen und durch das Erdmagnetfeld entstehen solche Polarlichter. Eine schöne Sache. Und ich habe sogar nachgelesen, dass Leute, die es einfach anschauen, die können, ja, die sind davon beeindruckt. Es kann sogar Stress abbauen, wird gesagt. Und ja, ich glaube, das kann die ganze Natur, wenn man sich die anschaut, einfach Stress abbauen, wenn wir sie betrachten. Ich habe vor 10 bis 15 Jahren einmal ein Doku gesehen und ich hatte die Möglichkeit, das mir in groß anzugucken auf einer großen Wand über Beamer und dort wurde das Universum gezeigt, es wurde Planeten gezeigt, es wurde die Erde im Zusammenhang gesetzt und es wurden Entfernungen dargestellt zwischen der Erde, den Planeten und sehr große Zahlen und ich habe mir versucht, mich da ein bisschen hineinzuversetzen. Ja, wie groß ist denn das Universum? Wie weit ist es zum nächsten Planeten? Wie weit ist es dorthin? Wie weit ist es in der Milchstraße? Und man merkt einfach, man kann das nicht verstehen. Es ist so groß, man ist begrenzt. Es war einfach beeindruckend. John Piper sagte mal, Gott hat das Universum so groß gemacht, um uns etwas über sich zu sagen. Das Universum, wir können es nicht begreifen. Und wenn wir uns das Universum anschauen, dann sehen wir, wie groß Gott ist. 2003 wurden zwei Roboter in eine Rakete gesteckt und auf eine Reise geschickt von 55,8 Millionen Kilometer. Und diese Reise, die dauerte circa 7 Monate. Und dann machten diese Roboter, wurden mit Kameras ausgestattet, die machten Bilder. Und das ist daraus geworden. Wir sehen hier, ja, was würden wir sagen, eine Wüste. Eine Wüste, ein bisschen Sand, Steine. Hier sind weiter Steine und wir sagen, ja okay, gut, haben irgendwo eine Wüste fotografiert, hier ist das Licht vielleicht ein bisschen anders. Aber diese Roboter, die sind nicht irgendwo gelandet, sondern sind auf dem Mars gelandet. Diese Bilder sind vom Mars und das sind die Bilder, die übertragen wurden. Und so denken wir uns, heftig, 55,8 Kilometer entfernt und wir sehen Bilder von anderen Planeten, wie es dort so aussieht. Was wir uns so gar nicht vorstellen können, diese Entfernung. Es ist einfach erstaunlich, was der Mensch so leisten kann. Und doch ist es nur ein Hauch von dem, können wir entdecken, was Gott geschaffen hat. Ich glaube, wenn wir uns das alles anschauen und einfach schauen, was der Mensch schaffen kann, aber das ist nur ein kleiner Hauch von dem, was Gott in Wirklichkeit geschaffen hat, dann müssen wir, glaube ich, oftmals um Vergebung beten, wenn wir denken, boah, wir können aus eigener Kraft sehr viel schaffen. Wir können Großes bewirken. Wir müssen einfach sagen, wir sind sehr klein und im Gegensatz zu Gottes Größe sind wir gar nichts. Ein Mann, der in seinem Leben zu dieser Erkenntnis kam, das war der James Benson Irwin. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar Kinder noch den Namen. Ich habe das hier mir als Kindergeschichte beim Kindertreff erzählt. Und ich fand die Lebensgeschichte so interessant, dass ich dachte, das will ich uns als Gemeinde hier nicht vorenthalten. Dementsprechend ist das hier für ein paar Kinder eine Wiederholung. Ich hoffe, das ist okay. Der James Benson Irwin. Er wurde 1930 geboren, in Pittsburgh, Pennsylvania war das. Und er ist christlich aufgewachsen. Mit 10 Jahren aber hat er gesagt, so, ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Und hat, ja, ist nicht mehr zur Kirche gegangen, hat sich komplett distanziert vom christlichen Glauben. Er war in der Schule sehr gut und seine Lieblingsfächer, die waren dann Mathe und Physik. Und er war sogar so gut, dass er einen Jahrgang überspringen durfte. Als er 12 Jahre alt war, und ich glaube, das könnte so ausgesehen haben, hat er rausgeschaut, er hat diesen Mond gesehen und er hat zu seiner Mutter gesagt mit 12 Jahren, Mama, ich will zum Mond fliegen. Und das war 1942, der Zweite Weltkrieg lief gerade zum Mondfliegen. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Das war ziemlich weit weg. Und die Mutter reagierte auch so, sie sagte, sowas geht gar nicht, sowas ist nicht möglich. Noch nie war jemand dort. Und es ist einfach nicht möglich für den Menschen, zum Mond zu kommen. Und James meinte nur, nein, ich will zum Mond, auch wenn ich der erste Mensch bin, der je auf dem Mond war. Naja, und auch wenn sein Traum nicht möglich war und ist, hat er sich weiter angestrengt in der Schule. Und er hat studiert, einen Master in Luftfahrttechnik und Instrumententechnik erlangt, hat sich angestrengt. Nach seinem Studium ging er zur Air Force, das ist die Luftstreitmacht in der USA. Und dort wurde er Testpilot. Ist er mit Flugzeugen geflogen. Er lernte das Fliegen. Und nebenbei, nach dem Zweiten Weltkrieg, fing das an, so ein bisschen die Raumfahrt, wurde ein bisschen, die Forschung wurde da gestartet und er hat auch nebenbei noch mitgemacht und so weiter. Und er wurde jetzt Testpilot bei der Air Force und man kann sich vorstellen, es ist eine gefährliche Sache, Flugzeuge zu fliegen, die noch nicht ausprobiert wurden, die noch jetzt in der Testphase sind. Zum Beispiel flog er so ein Flugzeug. Also wir sehen schon ein gewaltiges Ding. Und er war so gut, dass er Auszeichnungen bekommen hat. Er hat viele Abzeichen bekommen dafür, weil er so gut fliegen konnte. Und jetzt passierte es, eines Tages war er beim Trainingsflug, mit einem Schüler hatte er dort und die waren noch nicht hochgestiegen, circa 90 Meter am Boden und dann fing das Flugzeug an zu trudeln. Sie verloren die Kontrolle und dieses Flugzeug stürzte ab. Glücklicherweise und Gott sei Dank kann man sagen, haben diese beiden Männer überlebt, aber der James, der war so verletzt, dass sie sagten, okay, seine Beine, die können wir nicht mehr retten, die müssen wir amputieren. Ist vorbei. Und ein Arzt, der hat sich das angeschaut und gesagt, okay, ich werde mich diesen James annehmen, ich werde mich um ihn kümmern und dieser James, der wird wieder gehen und der wird wieder laufen können. Und so geschah auch wirklich dieses Wunder, dieser James wurde wieder gesund und er konnte gehen und sogar laufen. 5 Jahre später wurde er von der NASA angefragt, ob er sich vorstellen könnte, bei diesem Astronautenprogramm mitzumachen. Und natürlich, war ganz klar, konnte er das, war sein Traum, hat er dort bei der NASA angefangen zu arbeiten. Und er wurde ausgebildet, um demnächst irgendwann zum Mond zu fliegen. Das Training war hart. Er musste mit einem klobigen Anzug rumlaufen und wir sehen hier so einige Bilder, wie das Anzug so aussah. Kinder werden das noch kennen vielleicht, es wurden Tests gemacht, die Anzüge wurden ausprobiert und nicht nur das, er musste auch üben. In der Wüste wurde er geschickt, er musste dort Proben nehmen, er musste es simulieren, hier auf der Erde, dort auf dem Mond quasi zu arbeiten. Es wurde ein Mondfahrzeug erstellt, das musste hier auch auf der Erde erstmal ausprobieren und dementsprechend wurde er hier komplett geschult. 1971 war es dann soweit und wir sehen hier die Rakete. Er wurde ja, als Astronaut mit 41 Jahren flog er Richtung Mond. Man kann sich das vorstellen, man fliegt los, ist einer der ersten Menschen. Er war nicht der erste Mensch, aber einer der ersten Menschen. Und die Erde wird immer kleiner, kleiner. Der Mond, der wird immer größer, man kommt ihm immer näher. Und dann kam es dazu, dass er als achter Mensch der Welt auf dem Mond landen konnte. Sein Traum, er wurde wahr. Und vom Mond aus gesehen, sagt er, ist die Welt nur wie so eine Christbaumkugel, relativ klein, die Erde. Eine ganz andere Perspektive. Und jetzt war es so, er musste dort ein Projekt aufbauen, aber bei seinem Anzug war etwas kaputt. Der Wasserschlauch, der war irgendwie abgeknickt, er konnte nicht trinken und dort sind ja, Temperaturen von 100 Grad, von 65 bis 100 Grad. Und er war dehydriert. Und er merkte langsam, ihm geht schlechter und schlechter und er kann nicht trinken und so weiter. Und auf der Erde, die seine Daten alle überprüft haben, haben gemerkt, die Daten, die wirken darauf hin, dass dieser Mann einen Herzinfarkt erleidet da oben. Aber sie haben ihm nichts gesagt, weil sie wollten ihn nicht beunruhigen. Und dort in dieser Situation hatte er sich erinnert an seine Kindheit. Und er wusste, da war doch etwas. Bis 10 Jahre ist er in die Kirche gegangen und da hat er gebetet zu Gott. Und er sagte, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Er merkte, ihm geht schlechter und er brauchte einfach Hilfe. Er berichtete später, dass in diesem Moment die Lösung für dieses Problem, also die haben ein Experiment da durchgeführt, einfiel. Und er hat Gott in diesem Moment so stark gespürt, sagte er, dass er das Gefühl hatte, er müsste sich nur umdrehen und dann wird er Gott sehen. Und ist alles gut gegangen. Es gab verschiedene Situationen. Nächste Situation war die, dass er für seine Forschung einen weißen Stein brauchte, einen großen weißen Stein. Und er schaute sich um, überall war nur Staub. Und er wusste nicht, okay, was mache ich jetzt? Ich soll diesen weißen Stein für die Untersuchung hier finden. Wir haben nicht viel Zeit, was machen wir jetzt? Und da hat er auch gebetet. Und sagte er, drehte sich um und vor ihm lag dieser weiße Stein. Als wenn ein Engel diesen dahingelegt hätte. So beschreibt er es selbst. Und so gab es einige Situationen, auch mit dem Mondfahrzeug gab es Probleme, auch mit dem Raumschiff ein bisschen. Und er sagt, er hat bei jeder Situation gebetet und immer hat Gott eingegriffen, immer hat Gott entweder die Lösung geschenkt oder sofort geholfen. Der James, er bekehrte sich dort auf dem Mond und selbst bei einer Live-Schalte hat er, als er mit der Erde gesprochen hat, was live übertragen wurde, hat er einen Psalm zitiert. Ich möchte einige Zitate von ihm lesen, die er geschrieben hat oder gesagt hat. Es sind uns große Schwierigkeiten begegnet, auf die wir nicht vorbereitet waren. In allen diesen Fällen habe ich stets gebetet und der Herr hat geholfen. Ich war auf dem Mond, aber dass Jesus auf der Erde war, ist um so viel wichtiger, als dass ein Mensch auf dem Mond war. Und das letzte Zitat. Gott hat mich zum Mond geschickt, damit ich auf der Erde von Jesus erzählen kann. Dieser Mann hat dort auf dem Mond eine Veränderung seines Lebens erlebt. Und Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wir haben gesehen, Gott hat die Schöpfung neu gemacht, er hat sie geschaffen. Aber er macht nicht nur die Schöpfung neu, sondern er macht auch das Herz eines Menschen neu. Und so komme ich zum zweiten Punkt, das Herz. Dieser Punkt wird aber um einiges kürzer ausfallen, also keine Sorge. Der James, der musste erstens Weltall reisen, um das zu erkennen, dass Gott ein neues Herz geben kann. In Hesekiel 36, Vers 26 lesen wir, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Der Hintergrund war, das Volk hörte nicht auf Gott und Gott beschreibt sie, wie sie mit steinernen Herz auf Gottes Sprache, Gottes Reden reagieren. Und er sagt, ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das weich ist, empfänglich und lebendig. Empfänglich für Gottes Wort. Gott kann durch seine Liebe und Güte Menschen ändern. Das hat er bei James gemacht, wie wir sehen. Und es ist in ihm passiert, was wir in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen können. Und dort steht: Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Gott, der hat nicht nur bei James das Herz geändert, sondern er kann das auch in unserem Leben heutzutage machen. Er kann auch unser Herz ändern. Einerseits, wenn wir die Schöpfung betrachten, aber in erster Linie durch die Bekehrung. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann passiert das, was hier steht. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein hartes, steinernes Herz wird auf einmal weich. Männer, die vielleicht in Gefängnissen sitzen wegen brutalen Gewalttaten, werden auf einmal liebevoll, ändern sich, beten für andere. Nicky Cruz, das war ja ein Mann, der 1938 geboren ist, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, und er war ein Bandenmitglied in der New York, und nicht nur das, später ist er sogar zum Chef dort aufgestiegen. Die hatten mit Drogen zu tun, vielen bösen Taten, Raubüberfälle, und er war sogar in Morde verwickelt. Er saß öfter im Gefängnis, und jetzt eines Tages geht er da die Straße lang und er hört einen Mann predigen, und ein Straßenprediger, und er geht auf diesen Mann zu. Und die kommen in einem Wortgefecht, und dieser Nicky Cruz sagt zu diesem Mann: Ich werde dich umbringen, ich werde dich töten. Und als Beweis, dass er es ernst meint, hat er diesen einen reingeschlagen, den Prediger, dass er auch wusste, so ist ernst gemeint. 2 Wochen später war eine Evangelisation, und dieser gleiche Prediger war dort, und Nicky Cruz hat es halt gehört, dass dieser Mann, dieser Prediger Wilkerson, wieder vorbeikommt. Und er ist dort mit seiner Bande hin, diese Evangelisation, und hat gesagt: Okay, den werden wir mal zeigen, wo es hier lang geht. Und an diesem Abend hat Gott zu diesem Nicky Cruz gesprochen, dass er von Gott verändert nach vorne ging und sich bekehrt hat. Und nicht nur das, 25 seiner Bandenmitglieder haben sich auch an diesem Abend bekehrt. Gott hat diesen Prediger genutzt. Und dieser Nicky Cruz als Chef dieser Bande ist dort ausgetreten, er wurde Prediger. Und er predigt bis heutzutage. Ich habe sogar noch ein Video gesehen, wo er letztes Jahr gepredigt hat. Er ist 87, predigt immer noch. Gott macht das Herz neu, Gott macht alles neu. Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, bekehren sich, wie bei James Cruz. Auch heutzutage gibt es noch Bekehrungen. Menschen, die sich vorher angefeindet haben, werden auf einmal Freunde. Und auch wir sollten regelmäßig unser Herz und unser Inneres prüfen lassen, ausrichten lassen, wurde schon in der Kurzandacht heute erwähnt. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, sagt der Psalmschreiber in 139. Paulus ermahnt die Römer, indem er sagt, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir unsere Denkweise durch Gott ändern lassen, dann werden wir regelmäßig in unserem Denken erneuert werden, in unserem Herzen erneuert werden. Ich möchte zusammenfassen. Ich hatte gestartet mit dieser Folie. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Und wir haben es an der Schöpfung gesehen. Die Schöpfung wurde neu gemacht. Und ich denke, es fordert uns heraus, Gott zu danken. Den Schöpfer zu danken dafür, was er alles getan hat in unserem Leben oder in der Schöpfung. Ich habe von James Irwin erzählt, von diesem Mann, der diesen großen Traum hatte. Und als sein Traum wahr wurde, hat er gesehen, dass durch die Schöpfung und die Taten Gottes bei ihm im Leben eingegriffen wurde, und Gott hat sein Herz neu gemacht. Sein Herz wurde erneuert. Und auch unser Herz, wenn du Christ bist, wurde bei der Bekehrung erneuert. Und ich glaube, wir können persönlich einstimmen in das Gebet des Psalmschreibers, der sagt im Psalm 51, Vers 12, ist ein bisschen klein, aber vielleicht geht das zu lesen: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen, ich möchte beten. Falls jemand beten möchte, darf er es gerne tun und ich schließe das dann ab. Herr, wir danken dir, dass wir die Schöpfung haben. Wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du sagst, du machst alles neu. Und wir haben es bei der Schöpfung gesehen. Du hast sie damals gemacht. Und du kamst zu dem Schluss, siehe, es war sehr gut. Herr, wir danken dir einfach dafür, dass wir die Schöpfung sehen dürfen. Und auch wenn es jetzt eine gefallene Schöpfung ist, nach dem Sündenfall, sehen wir trotzdem noch die Schönheit, die du hier in dieser Welt geschaffen hast, Herr. Wir danken dir, dass du auch unsere Herzen, auch uns erneuern kannst, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir sehen dürfen, dass wir dich brauchen, dass wir uns bekehren dürfen, dass wir ja, Jesus in unser Leben lassen können, Herr. Wir danken dir einfach dafür, dass du unser Herzen erneuerst. Und wir wollen auch in Zukunft, auch in unserem Alltag, uns immer wieder ausrichten lassen auf dich, Herr. Schauen, was du für uns getan hast, schauen auf deine Schöpfung, auf deine Größe, dir danken, Herr, und ja, unser Herz danach ausrichten, für dich zu leben. Ja. Amen.